Südwestradio.
Hallo und guten Abend in diesem Wonnemonat Mai und willkommen zu unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo im Bürgerfunk auf Antenne Münster.
Jetzt begrüßen wir nämlich einen ganz großen Freund, einen NASA-Freund von mir, Martin Tingwall. Kommst du mal auf die Bühne? Yeah! Zwei hammerkrasse Typen, zwei, wie es die nur einmal gab. Früher waren wir doch unsterblich, heute stehst du mit einem Bein im Grab. Die Welt da draußen macht dich fertig und du sagst, du hast genug. Ey amigo, guck nach vorn. An unseren alten Spruch. Nimm dir das Leben und lass es nicht mehr los, denn alles, was du hast, ist dieses eine bloß. Nimm dir das Leben und gib's nie wieder her, denn wenn man mal braucht, dann findet man es so schwer. Wir sind doch keine Automaten, wir sind ein Wunder, du und ich. Lass die anderen weiter hetzen, wir nicht. Wir streunen locker durch die Gegend, mal sehen, wohin es uns so bringt und mit Whisky rauer Stimme. Ey, hör mal, was dein Freund dir singt. Nimm dir das Leben und lass es nicht mehr los. Denn alles, was du hast, lass es nicht mehr los, greif's dir mit beiden Händen, mach's wieder stark und groß.
Der Mai beflügelt uns ja auch zu Dingen, die nicht ganz alltäglich sind. Und er macht uns Mut, etwas Neues auszuprobieren oder neugierig auf Unbekanntes zu machen. Na, sind Sie neugierig geworden? Dann meine Frage. Kennen Sie Krambambuli? Also kein afrikanischer Stamm, nein, auch keine exotische Blume. Ein Tier? Ja, zumindest auch. Also, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. In der Literatur gibt es eine Erzählung von Marie von Ebner-Eschenbach, in der ein Hund gegen 12 Flaschen Danziger Kirschbranntwein verkauft bzw. eingetauscht wird. Der Käufer, ein Jäger, benennt den Hund nach diesem Getränk, Krambambuli. Die Geschichte wurde damals mehrmals verfilmt. Auch ein Studentenlied handelt von diesem Getränk. Ja, nun ist es raus. Also ein Getränk. Hans-Jürgen Kempfert erzählt uns die Entstehungsgeschichte, die gar nicht lustig anfängt.
Ja, das Thema hatten wir also gewählt mit Krambambuli, das ist der Titel für diesen Vortrag. Und das Ganze hat eigentlich eine lange Geschichte, das Thema hat eine lange Geschichte und es hat eigentlich historische Bezüge. Es hat soziale Bezüge, es hat wirtschaftliche Bezüge. Ich möchte Sie entführen zuerst in die Geschichte, in das Jahr 1567. Da landete ein gewisser Ambrosien Vermeulen aus Lier in Holland als Flüchtling auf einem Schiff in den gut befestigten und im reichen Danzig, der Hanse- und Handelsstadt. Er hatte in seinem sicherlich nur geringen Fluchtgepäck eine Sammlung von Rezepten zur Herstellung von Likören. Darunter ein Rezept für ein Goldwasser, das ihn und seine Familie später berühmt machen sollte. Zahlreiche Holländer flüchteten damals nach Danzig und in die östlich gelegenen Länder Preußens. Das hatte einen ganz besonderen Grund, denn Philipp II., der König von Spanien, schickte seinen Herzog Alba, den Namen Sie sicher schon mal gehört, in die Gebiete, die man später Holland und Niederlanden nannte, um dort zu verfolgen, die Menschen, die nicht seines Glaubens waren. Das waren also Protestanten und Mennoniten. Es tobte dort also ein regelrechter Religionskrieg, wie eigentlich die meisten Kriege, die wir in der Geschichte kennen, Religionskriege sind. Diese Flüchtlinge, etwa 10.000 Protestanten und Mennoniten, kamen in ein ihnen durchaus bekanntes Land. Sie lebten ja in dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Niederlande, die späteren Niederlande und Holland gehörten damals zu dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Sie sprachen dieselbe Sprache, die an der ganzen norddeutschen Küste gesprochen wurde. Und insoweit kamen sie eigentlich in nicht ganz fremde Gebiete. In Danzig durften sie sich nicht niederlassen, sondern vor den Toren von Danzig, auch für Ländereien, die der katholischen Kirche gehörten. Nach und nach, im Laufe von Jahren, wurde ihnen gestattet, Höfe in dem sehr fruchtbaren Danziger Werder zu kaufen. Und schließlich, am Ende des Jahrhunderts, wurde ihnen genehmigt, nach Danzig zu ziehen, wenn sie die Danziger Staatsbürgerschaft oder Stadtbürgerschaft erwarben. Das war nicht so sehr einfach. Sie mussten von allen drei Ordnungen der Stadtverwaltung angenommen werden. Und sie durften nur in speziellen Berufen tätig werden, zum Beispiel als Bortenwirker in Färbereiwerkstätten, oder eben in der Brandweinbereitung.
Am 6. Juli 1598 bekam Ambrosius Vermeulen das Bürgerrecht in Danzig. Bald darauf gründete er eine Likörfabrik, die viele verschiedene Liköre herstellte. Von 1606 stammten die Rezepte, die er in seinem Rezeptbuch mitgebracht hatte. Man weiß es deshalb so genau, weil es noch bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges in Danzig vorhanden war und eingesehen werden konnte. Der Enkel von Ambrosius Vermöhlen, Salomon Vermöhlen, blieb kinderlos. Er hatte aber eine Schwester, die verheiratet war, mit einem Herrn namens Wettling. Bei der goldenen Hochzeit von Salomon Vermöhlen verschenkte er die Firma an seinen Schwager Wettling und seine Frau. Diese vererbten wiederum die Firma weiter an ihre Tochter und deren Mann. Der hieß Dirk Hecker, war also der Schwiegersohn, der Eidam von Herrn Wettling. Wettling war zwischenzeitlich verstorben. Von nun an wurde die Firma immer wieder an die Tochter vererbt.
Jenseits der Zeit beginnt ein Leben. Nichts war umsonst. Glaub fest daran, die Hoffnung lebt und sie macht uns Mut. Jenseits der Zeit wird alles gut. Ich geh mit dir durch dieses Leben, bis irgendwann der Abschied kommt. Es ist vorbei und wir müssen gehen. Jenseits der Zeit gibt's ein Wiedersehen.
Und jetzt kommt's. Seit dieser Zeit stand auf der Flasche Branntwein- und Likörfabrik J. Wettling, Witwe, und Eidam Dirk Hecker, Danzig, gegründet anno 1598. Die Danziger Firma gelangte nach dem Krieg nach Berlin. In der Breitgasse in Danzig ist an dem heutigen polnischen Restaurant ein Fisch angebracht. Hören wir hierzu noch einmal Hans-Jürgen Kempfert.
Früher gab es wahrscheinlich weitestgehend keine Hausnummer. Aber es gab so Hauszeichen. An Kirchen findet man das heute noch. Wir haben ein besonderes Zeichen, manche Häuser auch. Und an diesem Haus in der Breitgasse 52 war ein Lachs, wahrscheinlich aus Stein gemeißelt, über der Haustür. Ich habe nachher ein paar Bilder, da kann man das vielleicht noch erkennen. Und wenn man also, wenn die Danziger damals also jetzt den Likör kauften, dann sagten sie mit der Zeit, ich gehe mal eben in den Lachs. Und mit dem Lachs meinte sie dieses Haus. Und so bekam die Firma den Namen der Lachs, was ja heute auf den Flaschen noch draufsteht. Das Flaschenformat war von alters her ein Vierkant mit brauner Farbe des Glases. Das ist jetzt anders geworden. Das ist jetzt hier ein Sechskant und ist durchsichtig, hat aber vielleicht den Vorteil, dass man so sehr schön die Goldplättchen sehen kann. Es sind wirklich 22 karätiges Gold, diese Blättchen, die da drin sind, die also diese Wirkung dann hier, wie das Ganze jetzt so schön entfalten.
Wir sind jetzt auf der Spur, was diesen Likör zu etwas Besonderem gemacht hat.
Ich zähle also mal auf Kardamom, Cordial, das sind so Gewürze, die man heute eigentlich kaum noch kennt, das sei also ganz Eingeweihte kennen das. Dann ein Dübel-Göldenwasser. Das ist also aus dem Niederdeutschen, Dübel-Göldenwasser, doppeltes Goldwasser, kann man gut übersetzen. Daraus ist also das Danziger Goldwasser geworden, was Sie hier gesehen haben. Kalmus, Krambamboli, ein Kirschlikör, den Sie damals also geschmeckt haben. Ein Kirschlikör, der von den Damen auch sehr bevorzugt wurde, weil er nur 32% Alkohol enthielt, während die anderen Liköre eigentlich alle 38% hatten. Und dann gab es also Lilienkomfalden, Nägelchen, Pomeranzen, Ratafia, oder ähnlich, und Rosemarie habe ich mir aufgeschrieben. Die Rezepte sind zum großen Teil bis auf den heutigen Tag überliefert. Die Basis war eingesiedelter Kornspiritus oder französischer Weingeist. Doch die Zusammensetzung allein, wenn man die rauskriegt, die gewährt noch lange nicht, dass man auch einen guten Likör daraus brauen kann. Dazu gehören eben weitere Kenntnisse und Erfahrungen, die dann in diesem Rezeptbuch, das ich Ihnen vorhin nannte, auch verfasst wurden. Die Liköre waren also in ganz Europa bekannt. Und wenn man sagen wollte, dass man einen guten deutschen Likör getrunken hatte, ganz allgemein einen guten deutschen Likör, dann brauchte man sozusagen einen Danziger. Dann wussten die Menschen, was damit gemeint war.
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es bis in die 60er Jahre noch die Liköre Krambambuli, den Kirschlikör, Pomeranzen, den Orangenlikör und circa bis Anfang dieses Jahrhunderts noch den Kurfürsten, einen Kräuterlikör. Am bekanntesten und auch heute noch erhältlich ist das Danziger Goldwasser von der Firma Nörten Hardenberg, eine Nachfolgefirma der Ursprungsfirma der Lachs seit ca. 1972.
Und es dauerte auch nicht lange, dann ging also diese Danziger Gefühle aus dem Lachs gingen in die Literatur ein. Ich möchte Ihnen jetzt das einfach mal nennen, damit Sie mal die Spannweite sehen, die da abgedeckt worden ist. Also sowohl in die klassische Literatur als auch in die moderne, aber auch in die leichte Literatur. Und ich zähle Ihnen das einfach jetzt mal aus. Gotthold Ephraim Lessing war, glaube ich, der Erste, bei dem sich nachweisen lässt. In seiner Männer von Barnhelm haben Sie vielleicht, wenn das mal im Theater erzählt oder gelesen hat, da kommt so ein Disput vor zwischen einem Wirt und einem Art Kutscher. Und die haben also auch die Reden darüber. Dann Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich von Klacks, mehrfach, in mehrfachen Schriften, Theodor Fontane, Marie von Ebner-Eschenbach.
Wir hörten bereits zu Anfang davon.
Das waren natürlich nicht die einzigen, die ich genannt habe. Also E.T.A. Hoffmann in Klein-Zach hat darüber geschrieben, Bettina von Damien, Gerhard von Kügelken, Gerhard Hauptmann, ein polnischer Autor, Alexander Rekowski, Elsa Faber von Bockelmann hat ein Märchen geschrieben, Goldwasser, und Barbara Nowak hat noch im 20. Jahrhundert, 1964, eine Liebesgeschichte ein Kurfürsten für Mariechen. Das älteste Stück Literatur aber stammt aus dem Jahre 1745. Es ist wohl die merkwürdigste und bekannteste, aber auch eben die älteste literarische Arbeit, die darüber gemacht worden ist. Sein Titel: Der Krambambulist, ein Lobgedicht über die gebrannten Wasser im Lachs zu Danzig. Sein Verfasser war Crescentius Coromandel. Und man hat lange raten und forschen müssen, ehe man herausgefunden hat, dass ein eigentlich ein bekannterer Dichter war, Christian Friedrich Wedekind, der dieses Gedicht Krambamboli geschrieben hat. Es beginnt mit der Strophe Krambamboli, das ist der Titel des Trans, der sich bei uns bewährt. Er ist ein ganz probates Mittel, wenn uns was Böses widerfährt. Des Abends spät, des Morgens früh, trinke ich mein Glas Krambamboli.
Und die Studenten oder die es einmal waren, werden sich an dieses Lied erinnern. Hans-Jürgen Kempfert gab auch den Refrain zum Besten, der nach allen Strophen gesungen wurde.
Des Abends spät, des Morgens früh, trinke ich mein Glas Krambamboli. Können Sie sich verhalten? Des Abends spät, des Morgens früh, trinke ich mein Glas Krambamboli. Krambamboli, Krambamboli. Nochmal. Des Abends spät, des Morgens früh, trinke ich mein Glas Krambamboli. Krambamboli, Krambamboli. Und die Studenten haben natürlich ein eigenes Lied dazu, die eigene Strophe dazu gedichtet. Krambamboli, das ist der Titel des Trans, der sich bei uns bewährt. Er ist ein ganz probates Mittel und uns was Böses widerfährt. Des Abends spät, des Morgens früh, trinke ich ein Glas Krambamboli, Krambamboli, Krambamboli. Bin ich im Wirtshaus abgestiegen, gleich einem großen Kavalier, dann lass ich Brot und Braten liegen und greife nach dem Pfropfenzieher. Des Abends wie des Morgens früh trinke ich mein Glas Krambamboli, Krambamboli, Krambamboli.
So hat also Hans-Jürgen Kempfert die gesamte Zuhörerschaft dazu animieren können, das Loblied auf den Danziger Likör Krambamboli zu singen. Wir machen einen großen Schritt in das Jahr 1912. Hans-Jürgen Kempfert berichtet weiter.
Etwa im Jahre 1912 wurde im Lachshaus ein Probierstückchen eingerichtet. Ein Restaurant wie heute gab es vor dem Kriege dann nicht. In einem Buch Deutschlands Städtebau von 1924, das zitiere ich jetzt wörtlich, heißt es: Das alte Lachshaus hat in neuerer Zeit wegen Baufälligkeit nach der Straße zu erneuert werden müssen. Es birgt im unteren Geschosse ein wahres Schmuckkästchen mittelalterlichen Bürgertums. Das Probierstübchen, welches in seinem Wagen in seinem uralten Zustand unverändert gelassen ist. Ein uralter Ofen aus gemalten holländischen Porzellankacheln spendet wohltuende Wärme. Durch bunte Fensterscheiben dringt ein mattes Licht. An den Wänden stehen die prächtigen Truhen mit wertvollen Papieren, über ihnen alte Ölbilder, Danziger Ratsherren und englische Kupferstiche. Danziger getriebene Blager und Porzellanschalen und Urväter Hausrat. Also es ist bewusst ausgestattet worden, die Truhe, da soll auch dieses Rezeptbuch drin gewesen sein. Ob das jetzt nochmal bezogen wird. Geschäftsgrundsatz war nur gegen Bargeld zu verkaufen. Und das hat sich auch mal wohl sehr bewährt. So. Und nun heißt es im Buch weiter: Mit einer gewissen Feierlichkeit wird bei einem Wechsel des Fabrikleiters die ehrwürdige Lade mit den geheimen Rezepten für die herzerquickenden Mischungen dem neuen Leiter übergeben, der auf Bürgerwort zu versichern hat, sie bis an sein Ende treu zu bewahren. So kommt es, dass von den zahlreichen Nachahmungen keine einzige die Tränke des Lachses erreichen kann. Soweit das Zitat.
Sie planieren das Paradies und machen Partners draus. Für ein dickes Hotel, ein Kino und ein Warenhaus. Ist es eigentlich immer so, dass du nicht weißt, was du hast, bis es geht? Wenn es weg ist, dann ist es eh zu spät. Sie nehmen den Wald und tun ihn in ein Baummuseum. Verlangen fetten Eintritt und niemand fragt dich, wieso und warum. Ist es eigentlich immer so, dass du nicht weißt, was du hast, bis es geht? Wenn es weg ist, dann ist es eh zu spät. Da ist so viel Dreck und den kippen sie einfach ins Meer. Und das Verrückteste ist, danach fischen sie es auch noch leer. Oh, ist es eigentlich immer so, dass du nicht weißt, was du hast, bis es geht. Wenn es weg ist, dann ist es eh zu spät. Oh, wenn es weg ist, dann ist es eh zu spät. Es war letzte Nacht, ich sah es einfach nicht kommen. Sie war schon unterwegs, sie hat sich ein Taxi genommen. Ist es eigentlich immer so, dass du nicht weißt, was du hast, bis es geht? Nur wenn es weg ist, dann ist es eh zu spät. Oh, ist es eigentlich immer so, dass du nicht weißt, was du hast, bis es geht? Wenn es weg ist, dann ist es eh zu spät. Oh, wenn es weg ist, ja, dann ist es eh zu spät. Wenn es mal weg ist, dann ist es eh zu spät. Alles geht für immer, alles geht für immer. Wenn es mal weg ist, es ist zu spät. Alles geht für immer, alles geht für immer. Wenn es mal weg ist, es ist zu spät. Alles geht für immer, alles geht für immer. Wenn es mal weg ist, es ist zu spät. Wenn es weg ist, dann ist es viel zu spät. Oh.
Seit ungefähr 1972 stellt die gräflich-hardenbergsche Kornbrennerei das Danziger Goldwasser her. Und nun zum vorläufigen Schluss der Firma Danziger Lachs.
Ja, 1945, wie fast alle Einwohner Danzigs und anderswo, wurden auch die Herden der Likörfirma am oder nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus ihrer Heimat vertrieben und durften nicht wieder dahin zurück. Die Rezepte aber gelangten in den Westen. Und schließlich wurde in der Bundesrepublik dann im Norden Hardenberg mit der gräflich-hardenbergischen Schnapsbrennerei ein Übereinkunft, ein Vertrag geschlossen und die Danziger Liköre wurden in Norden Hardenberg produziert und von dort verkauft. Man musste mit der Zeit gehen, die alten braunen Flaschen wurden abgeschafft, das wurden zunächst weiße, aber noch viereckige gemacht und dann später eben diese. Die Danziger haben es sehr bedauert, dass in den letzten Jahren sowohl Krambamboli als Pomeranzen als auch der kurfürstliche Magenbitter nicht mehr produziert werden, sondern nur noch das Danziger Goldwasser. Und wenn Sie etwas Gutes tun wollen, dann kaufen Sie viel Danziger Goldwasser, schenken es aus, verschenken es, damit nicht das letzte Stückchen, die letzte Erinnerung an diese Firma Firma, die eine kulturelle Bedeutung hat, verloren geht. Man kann übrigens wunderschön ein Glas dampfiger Goldwasser in einem Sektglas, aber noch nicht ausschenken will, aufgießen mit Champagner zum Beispiel. Das ist gerade gut genug. Und dann sprudeln die Goldblättchen hoch und es ist ein wunderschöner Anblick. Man kann seine Gäste erfreuen und man hat gleich einen Angriff. Was hast du denn da? Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Krabambuli, das ist der Titel des Trunks, der sich bei uns bewährt. Das ist ein ganz probates Mittel, wenn uns was Böses widerfährt. Des Abends, spät des Morgens früh trink ich mein Glas Krabambuli, Krabimbambambuli, Krabambuli.
Des Abends, spät des Morgens früh trink ich mein Glas Krabambuli, Krabimbambambuli, Krabambuli.
Reißt mich im Kopf, reißt mich im Magen, hab ich zum Essen keine Lust. Wenn mich die bösen Schnupfen plagen, hab ich Katar auf meiner Brust. Was kümmert mich die Medizin, ich trinke mein Krabambuli, Krabimbambambuli, Krabambuli.
Was kümmert mich die Medizin, ich trinke mein Glas Krabambuli, Krabimbambambuli, Krabambuli.
Und jetzt lassen Sie uns noch ein Danziger Schauchen ein Witzchen erzählen. Danzig liegt ja an der Ostsee, ist also eine Hafenstadt. Danzig hatte auch zwei Originale, wie zum Beispiel Tünnes und Schäl in Köln. In Danzig waren es Bollermann und Welutzke. Bollermann und Welutzke waren zwei Schauerleute, also zwei Hafenarbeiter. Die beiden waren nun nicht die eifrigsten und wenn sie Zeit hatten, und die beiden hatten viel Zeit, lehnten sie am liebsten am Gelände an der Mottlau. Die Mottlau fließt durch Danzig und da kam es zu dem ein oder anderen Gespräch.
Bollermann und Welutzke waren nicht immer so nach der Arbeit. Wenn sie also nicht gerade bösen Hunger hatten, dann gingen sie auch lieber spazieren oder spuckten in die Mottlau. Und so gingen sie beide eintritt nebeneinander, und wie ich es Ihnen gezeigt habe, auf dem Bild auf der langen Brücke. Und auf einmal stürzt Bollermann und guckt nach unten. Und Mensch, Welutzke guckt da, ein Danziger Gulden. Was machen wir mit dem Danziger Gulden? Weißt du was, sagt Welutzke? Da kaufen wir uns für ein Dittchen Brot und für neun Dittchen Danziger Goldwasser. Oder man guckt ihn entsetzt an und sagt, Mensch, was willst du mit all dem Brot?
Ja, und nun sind wir gar nicht mehr zu bremsen. Wo wir von all den Danziger Likören erzählt haben, fehlt natürlich unbedingt ein Danziger Trinkspruch. Dazu muss man wissen, die Danziger sprachen natürlich als Großstädter in der Regel Hochdeutsch. Aber es gab auch das Danziger Platt, was so im Umland und von den Fischfrauen und den Bauern gesprochen wurde. Und auch die Nähe zu Ostpreußen ließ sich nicht verleugnen. Dazu kam auch Jiddisches von den jüdischen Kaufleuten. So mischte sich alles zusammen zum Danziger Missingsch. Und so muss man auch den folgenden Trinkspruch verstehen. Noch einen Satz dazu. Bollermann und Welutzke hatten nochmal wieder einen Job im Hafen gefunden. Nach getaner Arbeit steckten sie sich das verdiente Dittchen, also ein Goldstück, in eine Fupp, in die Tasche. Das juckte darin und wollte bald raus. So gingen sie also in ihre Stammkneipe. Ich weiß nicht, ob das der Lachs war, und bestellten sich ein Danziger Goldwasser. Der Wirt war nicht so großzügig und schenkte nur bis knapp an den Eichstrich ein. Darauf Bollermann zu Welutzke mit Blick auf das Gläschen. »Wenn ich dir sehe, dann muss ich weinen, weil du so klein geraten bist. Drum muss ich leider dir vertilgen, mit Andacht und mit Hinterlist. Im Ernst, du musst mir aus der Auren, ich kann mir selbst nicht weinen sehen.« Drum kula runter, mangte Gurjel, und grieß man auch dem Marenschen. Prost! Letzten Beitrag, auch was Literatur, allerdings auf etwas gehobenerem Level. Herbert Kober berichtet wieder über einen Straßennamen in Münster.
Am 30. April 1895, vor 120 Jahren, starb in Wiesbaden der Dichter Gustav Freytag. Doch der in Deutschland weithin nur als Dichter bekannte Schlesier war darüber hinaus ein bedeutender Journalist, Kulturhistoriker und Politiker. Das gibt uns den Anlass, in unserer Sendereihe über ostdeutsche Straßennamen in Münster, in der wir auch an berühmte Ostdeutsche erinnern, seiner am 120. Todestag zu gedenken. Doch bevor wir den Namensgeber der Straße vorstellen, zuerst einmal, wo liegt die Gustav-Freytag-Straße? Die bereits 1939 so benannte Straße befindet sich im Ortsteil Nienberge. Dort im Dichterviertel verläuft sie parallel zur Hülshoff- und Heinrich-von-Kleist-Straße zwischen der Altenberger Straße und der neuen B54. Die Gustav-Freytag-Straße hat die Postleitzahl 48 161. Doch nun zum Namensgeber, dessen ihm gewidmete Straße so recht in das Dichterviertel von Nienberge passt. Gustav Freitag, geboren 1816 im oberschlesischen Kreuzberg als Sohn des Bürgermeisters, eines Arztes. Nach seiner Gymnasialzeit in Oels, Schlesien, studierte er in Breslau Germanistik bei Hoffmann von Fallersleben, wo er in die Welt des Mittelalters eingeführt wurde. Bereits mit 22 Jahren wurde er promoviert. Schon ein Jahr darauf, 1839, habilitierte er sich an der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität Breslau. Dort wirkte er noch 8 Jahre als Dozent, begann aber zugleich sein reiches literarisches, später auch journalistisches Schaffen. Nach seiner Heirat mit Emilie Scholz, einer geborenen Gräfin Dün, in Dresden 1847, ging er 1848 nach Leipzig. Dort gab er, zusammen mit Julian Schmidt, die Zeitschrift Der Grenzbote heraus. Diese liberale politische Wochenschrift galt seinerzeit als die einflussreichste Zeitung des deutschen Bürgertums. Damit wandte sich Gustav Freitag auch der Politik zu und wurde zum Inbegriff des deutschen Liberalen. Wegen Schwierigkeiten mit preußischen Amtsstellen begab er sich unter den Schutz des Fürsten von Coburg-Gotha und zog nach Siebleben bei Gotha. Von 1867 bis 1870 war er Reichstagsabgeordneter der Nationalliberalen Partei. Doch Berufspolitiker war nicht sein Ziel. Seine eigentliche Bedeutung erlangte Gustav Freitag schon seit den 1850er Jahren durch sein literarisches Schaffen. In seinem Wirken setzt er sich für das Geschichtsbewusstsein, für das Einheits- und Freiheitsstreben des 19. Jahrhunderts ein. Nach einigen kleineren, aber durchaus nicht unbedeutenden und schon mit Preisen ausgezeichneten Stücken erreichte er 1854 mit dem Schauspiel Die Journalisten einen ersten großen Erfolg. 1855 entstand mit dem zeitlos gültigen Kaufmannsroman Soll und Haben seine bedeutendste Arbeit. Der umfangreiche Roman schildert das bürgerliche Leben Breslaus, einer Kaufmannsfamilie Molinari in der Albrechtstraße 56. Bis zur polnischen Besetzung Breslaus stand das Gebäude, das ihm als Romanvorlage diente, noch mit seinen Zimmern, Gewölben und Lagerstätten. Im Flur hing noch die Eisenwaage zum Wiegen der Ballen. Ein weiteres umfangreiches Werk war der 1864 erschienene fünfbändige Roman »Die verlorene Handschrift«, in der die Suche nach einer verschollenen Handschrift des Römers Tacitus geschildert wird. Von ganz besonderer Bedeutung und auch noch für den heutigen Leser interessant ist das große Werk des Dichters »Die Ahnen«. In 6 Bänden schildert Freitag das Schicksal einer deutschen Familie von der Germanenzeit, erstes Buch Ingo und Ingrabam, bis in seine des Dichters Gegenwart, Titel des letzten, des 6. Buches »Aus einer kleinen Stadt«. Ein weiteres historisch bedeutsames Werk sind die in 4 Bänden erschienenen »Bilder aus der deutschen Vergangenheit«. Die 1888 herausgegebenen gesammelten Werke Gustav Freitags, 22 Bände, wurden seinerzeit als die reichhaltigste Kulturgeschichte des deutschen Volkes angesehen. Zuletzt lebte der Dichter in Wiesbaden, wo er vor 120 Jahren, am 30. April 1895, im Alter von 79 Jahren verstarb. Heute erinnern Namen von Schulen, Gymnasien, Straßen, sogar außerhalb Deutschlands, zum Beispiel eine Freitaggasse in Wien, Museen und sogar ein nach ihm benannter Wanderweg an den Dichter. Auch in seiner heute polnischen Heimat, in Kreuzberg in Oberschlesien, wird noch an ihn gedacht. Ein Schulname, ein Museum, ein Brunnen und eine Gedenktafel weisen auf den dort geborenen deutschen Dichter hin. In seiner Zeit hat Gustav Freitag große Anerkennung, sowohl von seiner Leserschaft als auch seitens der zeitgenössischen Kritik erfahren. Naturgemäß ist diese starke Begeisterung nun, 120 Jahre nach seinem Tode, geschwunden. Geblieben aber sind mit »Soll und Haben«, »Die Ahnen« und »Bilder aus der deutschen Vergangenheit« immer noch lesenswerte Zeugnisse der deutschen Literatur. Geblieben ist auch das unvergängliche dichterische Lebenswerk eines großen Schlesiers, der sich mit folgenden Worten zu seiner Heimat bekannt hat: Erst in der Fremde erkennt man, was das Vaterland ist. Es ehrt Münster und den münsterischen Stadtteil Nienberge, dass dort im Dichterviertel mit einem Straßennamen an diesen großen deutschen Kulturhistoriker und Dichter erinnert wird.
Das war's mal wieder für heute. Wir, Lukas Wünnemann in der Technik und Roswitha Möller am Mikrofon, sagen Chutron und auf Wiederhören bis zum 7. Juni unserer nächsten Radiosendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo. Wie immer um 19 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Don't you know I'm just here.